Hallo und herzlich willkommen zu Kock, Kunst oder Kotze, dem Popkultur-Podcast ohne Würgereflex.
Mit Markus, dem passionierten Schöngeist.
Mhm. Und Sergej, unserem schillernden Showgirl.
Yes. Hey Baby, welcome back.
Hello, schön dich zu sehen.
Gleichfalls.
An diesem bitterkalten, ungemütlichen Novembertag.
Ja, und wie kann man diesen Tag besser verbringen, als ein paar Filme zu gucken?
Oh yes, tatsächlich. Da haben wir uns tatsächlich heute gedacht,
ein Ruf aus der Vergangenheit tatsächlich, ne? Weil wir haben uns ja heute mit dem Schuh des Manitou beschäftigt. Das hat 20-jähriges Jubiläum, ne? Also jetzt ungefähr vor 20 Jahren kam Schuh des Manitou raus und da dachten wir mal, gucken wir mal, wie aktuell das Ganze noch ist.
Ja, genau, dieses Jubiläum, das war ja eigentlich schon im Sommer. Das ist auch so ein bisschen untergegangen. Mhm. So ein paar andere Quellen haben das auch bearbeitet. Da wird vielleicht heute die ein oder andere auch mit einfließen in unsere Diskussion. Aber wir haben uns gedacht, das ist eigentlich so ein großes Jubiläum. Wir setzen da jetzt einfach mal das Thema und reden darüber. Denn immerhin war ja der Schuh des Manitou, oder ist es bis heute, der erfolgreichste deutsche Film in Deutschland aller Zeiten.
Nach dem Krieg. Crazy fuck.
Yes.
Da müssen wir auch nochmal kurz drüber sprechen, woran das liegen könnte, ne? Also warum das irgendwie auch den deutschen Film oder die deutsche Comedy so ein bisschen revolutioniert hat.
Genau. Und natürlich können wir an der Stelle die Chance nicht liegen lassen, uns so ein bisschen auch Bullis Gesamtwerk anzuschauen. Also Michael Bulli-Herbig. Herbig ist natürlich der Regisseur und Macher, der kreative Kopf hinter dem Schuh des Manitou.
Genau.
Und deswegen werden wir auch noch so ein bisschen mal in Traumschiff Surprise Periode 1 reingucken, was ja sein
Fischen, ja.
Genau, sein Folgewerk war zu Schuh des Manitou. Und mal so gucken, die beide als so queere Filmclassics, sage ich jetzt mal.
Deutsche queere Filmclassics. Classics, ne?
Und mal angucken, wie sind diese beiden Filme eigentlich so gealtert, vor allem in Bezug auf deren queere Repräsentation.
Ganz genau, ganz genau. Und falls ihr Schuh des Manitou oder Traumschiff Surprise noch nicht gesehen habt, dann macht am besten jetzt aus, guckt euch das an und kommt dann sofort wieder zurück, im unwahrscheinlichen Falle.
Und also, ja, ich wollte gerade sagen, außerdem würde ich mich danach erstmal fragen, have you been living under a rock?
Obwohl, vielleicht für unsere jüngeren Zuhörer, weißt du?
Ja, das könnte tatsächlich natürlich sein.
Ja.
Für die auf jeden Fall erstmal diese Filme angucken, denn
genau.
Ob man das gut findet oder nicht, die Frage werden wir natürlich heute auch noch beantworten. Das ist auf jeden Fall Filmgeschichte und das
auf jeden Fall. Es ist,
kann man echt gut gesehen haben.
Ja, muss man, glaube ich, ne?
Und genau, wir stellen heute die Frage, sind diese Filme Kunst oder Kotze? Mit so ein bisschen Abstand von 20 beziehungsweise so 15, 16 Jahren bei Traumschiff Surprise.
Mm.
Wie sind die gealtert? Kann man die heute noch gucken? Traumschiff Surprise und Schuh des Manitou, Kunst oder Kotze?
Babe, sag mal, kannst du dich noch erinnern, als nicht Traumschiff, sondern hier Schuh des Manitou rauskam? Kannst du dich noch dran erinnern?
Ja, natürlich, als wäre es gestern gewesen.
Schon, ne?
Ja, 2001 kam der ja raus. Und ich war da 12.
Mhm.
Und also ich habe das so krass gefeiert damals.
Mhm.
Ich war einer der wenigen Filme, bei denen ich tatsächlich mehrfach im Kino war.
Ich auch. Ich auch. Und für mich war es das Lustigste, was ich jemals gesehen habe.
Ja.
Ich war so 10 und auch alle meine Freunde, wir waren alle mehrfach drin. Aber das war auch so ein Generationenfilm, weißt du? Weil ich fand's total lustig, meine Mutter fand's lustig und meine Oma fand's aber auch lustig. Also das war so generationenübergreifend, hat dieser Humor zur damaligen Zeit irgendwie die Leute angesprochen.
Ja, total. Das war echt total krass, weil ich weiß auch noch, ich war damals eben mit meinen FreundInnen drin und dann irgendwie nochmal mit meinen Eltern.
Mhm.
Und wie du schon sagst, alle fanden's gut. Ich glaube auch, nur so sind ja diese
krasse Zahlen.
Genau, ja, also ich habe auch nochmal nachgeguckt, eben der erfolgreichste deutsche Film in Deutschland ever mit 11,7 Millionen BesucherInnen. Also es ist schon wirklich extrem krass. Und
vor allem, es war auch so eine Zeit, also vor allem auch bei uns in der Schule, wir haben uns diese Catchphrases, wo ja wirklich einige drin sind, uns die ganze Zeit zugeworfen. Ne? Also du hast einen Satz gesagt und du wusstest sofort, was ich kann mich noch erinnern, weißt du, Mathe war mal, wir hatten mal eine Mathestunde, unser Lehrer hat falsch irgendwie was ausgerechnet an der Tafel und dann hat irgendein Schüler zu ihm gesagt, das würde ich jetzt
Das würde ich jetzt reklamieren.
Dankeschön, das würde ich jetzt reklamieren. Weißt du, so, und wir haben alle gelacht, weil jeder wusste, was gemeint ist.
Und das ist so krass, weil ich meine, damals, das war ja ein Kinofilm. Das heißt, ja, man hat den ein, zwei, vielleicht maximal dreimal im Kino gesehen. Aber das hat dann doch so eine Eingängigkeit und auch halt so eine Einfachheit im positiven Sinne, sage ich jetzt mal, dass sich das ja so extrem eingebrannt hat. Weil das war ja jetzt nicht irgendein TikTok-Video, was du dir 1 Million Mal angucken kannst und was sich dadurch halt dann irgendwie so einbrennt. Mhm. Sondern es ist ja wirklich, es hat sich von diesem einmal im Kino und dann halt diese Kolportation über durch die Menschen, diese Mundpropaganda, hat sich das ja so krass verfestigt. Also ich habe auch bis heute wirklich so diverse Insider aus diesem Film, die ich immer wieder so in meinem Leben auch verwende. Oder allgemein so diese, aus der groß, wenn alle Cowboys aufstehen und alle eine Erektion haben und der Chef irgendwie sagt, so, jetzt gehen wir alle nochmal aufs Klo und dann reiten wir los.
Ach, Klassiker.
So, das sagt auch jeder.
Klassiker, also, das ist auch in mein Humorverständnis übergegangen, tatsächlich.
Total. Ich würde sagen, das sind so innerdeutsche oder eigentlich fast noch ein bisschen drüber, also innerdeutschsprachige Insider.
Total.
Unter den Deutschen, den ÖsterreicherInnen und den SchweizerInnen.
Ja, voll. Auf jeden Fall.
Das ist schon crazy. Und ich habe noch ein paar andere Hard Facts zu dem Film übrigens mitgebracht.
Please.
Es blieb ja nicht bei diesem einen Kinostart im Sommer 2001, sondern ein Jahr später kam der Film ja dann sogar nochmal als XL-Version ins Kino. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, ich glaube, es waren nochmal so 5 extra Minuten, da haben sie auch nochmal Anke Engelke rangekarrt,
genau, für eine kleine Rolle. Die hatte so eine Minute irgendwie auch als irgendwie Indianerin oder sowas, ne? Furchtbar, ja.
Genau, und es gab sogar ein paar Jahre später ein Musical, das war, glaube ich, das erste Mal im Theater des Westens in Berlin aufgeführt.
Das ist noch gar nicht so lange her, ich glaube, das ist erst ein paar Jahre her.
Das habe ich tatsächlich damals auch gesehen, da war ich damals auch mit meinen Eltern in Berlin.
War das gut?
Ne, es war halt wirklich so eine Aufwärmung des Films nochmal, ja. Das hätte man nicht haben müssen.
Okay.
Und natürlich war vor allem in dem Film ja Michael Bulli-Herbig, der hat den Film gemacht. Der ganze Film entstand natürlich aus der Bulli-Parade, was damals diese Fernsehshow war.
Das war riesig. Also das war so Ende der 90er, ne? Und jeder kannte diese Bulli-Parade. Und ich glaube, daraus sind beide Filme, auch Shoot It's Manitou und eben Traumschiff Surprise, sind aus der Bulli-Parade entstanden.
Genau, ne? Da kam eben Michael Bulli-Herbig auch her. Genauso wie natürlich seine Kompagnon Rick Cavanian und Christian Tramitz, die natürlich beide auch in dem Film mit zu sehen sind. Und dann sind bei Shoot Is Manitou natürlich auch noch mit dabei Sky Dumont, Hilmi Sößer, Marie Bäumer, Oliver Vnuk und Diana Herold, die war auch aus der Show.
Riesige Namen, ja.
Und der Film hat halt letzten Endes auch super viele Preise abgeräumt. Den Bambi, den Deutschen Comedypreis, den Deutschen Filmpreis, den Bayerischen Filmpreis.
Also alles, was damals Rang und Namen hatte, wurde da
irgendwie gekürt. Ja, man kann sich kaum einen größeren Erfolg vorstellen. Aber Baby, sag mal, für, wie du schon gesagt hast, unsere jüngeren ZuhörerInnen oder auch die Leute, die den Film jetzt länger nicht mehr gesehen haben, kannst du nochmal so ganz kurz abreißen, was es denn so inhaltlich in aller Absurdität nochmal ging in diesem Film?
Also inhaltlich, das ist wirklich ein bisschen diffus, die Geschichte, aber es geht eigentlich nicht so sehr um den Inhalt. Ne? Es geht eigentlich viel mehr um die Charaktere, um die ja doch sehr außergewöhnlich sind. Aber ich versuche jetzt mal ein bisschen den Inhalt zusammenzufassen. Also es geht hauptsächlich um die zwei Hauptfiguren namens Ranger, ein Südstaaten-Cowboy, und Abahachi, der Häuptling der Apachen. Die beiden wollen ein Stammlokal für ihren Stamm eröffnen. Wortwitz in sich, ne? Und leihen sich, weil sie nicht genug Kohle haben, leihen sie sich beim Häuptling der Shoshonen, leihen die sich Geld. Dann aber bei der Geldübergabe und dem Kauf der Immobilie vom Immobilienmakler Santa Maria geht einiges schief und die Kacke ist danach richtig am Dampfen. Das Geld ist weg, der Club ist weg und irgendwie ist auch noch der Sohn des Häuptlings tot. Und dann, um alle ihre Probleme zu lösen, fällt aber Hachi ein, dass er ja noch einen verborgenen Schatz von seinem Großvater hat. Und den suchen sie.
Ein Steinedel.
Und auf dem Weg dorthin treffen sie natürlich sämtliche alte Freunde von Abahachi. Zuerst mal seinen Zwillingsbruder Vinitach natürlich. Legendär tatsächlich, eine legendäre Figur. Aber dann auch den Griechen Dimitri. Der heißt wirklich der Grieche. Oder eben auch das Saloon-Girl, das Chanson-Girl, Uschi.
Die Uschi.
Und natürlich sprechen die alle im Südstaaten-Slang, nämlich bayerisch.
So bescheuert.
Es ist richtig bescheuert. Und das, weißt du, wenn ich das jetzt nochmal so Revue passieren lasse? Ich glaube, ich fand es damals auch so witzig, weil es halt so absurd und so frech war und nicht so bieder wie sonst deutsche Comedy war. Weißt du, was hattest du nämlich davor? Du hattest Loriot, das ja doch sehr bieder war, und dann hattest du sowas Freches, sowas Archaisches, die einfach mal richtig auf die Kacke gehauen haben.
Ja, und wir fangen irgendwie an, darüber zu reden, und ich merke sofort auch, Ich krieg sofort gute Laune. Mhm. Ich muss schon, allein wenn du die Geschichte erzählst.
Das sind Memories, ja.
Ich muss sofort irgendwie anfangen zu lachen. Es sind wahnsinnig tolle Kindheitserinnerungen damit verbunden. Und ich habe mir jetzt diesen Film natürlich nochmal angeguckt, jetzt so in der Vorarbeit zu dieser Folge. Und ich habe auch total gemerkt, dass dieser billige Slapstick-Humor,
sehr billig,
aber immer noch total gut bei mir funktioniert. Voll.
Ich musste auch immer mal wieder so giggeln und sowas oder so die Super Perforator-Werbung.
Ja, alles, was irgendwie albern ist und jemand fällt irgendwie hin, jemand fällt was auf den Kopf. Das funktioniert, finde ich, nach wie vor. Das ist ja total auch gut gealtert.
Das ist ja auch so ein bisschen so so ein deutscher Humor oder deutsche Comedy ist ja sehr physisch irgendwie. Da fällt irgendwie jemand runter oder knallt irgendwie jemand dagegen. Ich finde, das ist sehr was Deutsches tatsächlich.
So, und jetzt muss ich eigentlich quasi schon einen Cut machen.
Okay.
Denn jetzt muss ich eigentlich schon zu den ernsteren Themen kommen. Und ich merke richtig, wie es mir schwerfällt, weil ich will diesen Film irgendwie gut finden. Ich will den mögen. Ich will mir nicht meine Kindheitserinnerungen kaputt machen. Aber wir müssen uns den jetzt mal angucken unter dem Gesichtspunkt der queeren Repräsentation, wie queere Menschen in diesem Film dargestellt werden. Ja. Was ist das Bild, das da gezeigt wird?
Ich weiß ganz genau, was du meinst, und ich hatte aber auch ein bisschen Struggle. Ich bin auch ein bisschen zwiegespalten, weil einerseits bin ich so positiv geprägt und ich denke mir, ich habe mir auch ganz oft gedacht, oh, das ist jetzt eigentlich homophob. Aber ich dachte mir dann auch so, ach ja, komm, das ist doch eigentlich lustig. Weißt du, ach, das darfst du jetzt nicht so ernst nehmen. Also ich bin da auch richtig im Zwiespalt tatsächlich.
Ja, was ist denn da homophob? Also ich würde da natürlich vor allem, du hast es gerade schon gesagt, die legendäre Figur Winnetouch,
ja.
Über den müssen wir da jetzt, finde ich, als allererstes reden. Der wird natürlich auch gespielt von Michael Bulli-Herbig. Der ist ja da in einer ganz tollen Zwillings-Doppelrolle zu sehen.
Genau, ja, und da bin ich auch. Also klar, natürlich, man macht sich über Schwule lustig. Vor allem ein heterosexueller Mann macht sich über einen schwulen Stereotypen oder sogar einen tuntigen Stereotypen lustig. Ist schwierig, weil natürlich wird auch Winnetouch auch von Ranger und solche Sachen immer so ein bisschen so als Überforderung abgewertet.
Ja.
Oder auch irgendwie, das ist nicht normal oder das ist mir jetzt zu viel. Oder weißt, man erfüllt auch dieses heterosexuelle Klischee, dass jeder heterosexuelle Mann denken könnte, dass jeder Schwule auf ihn stehen würde.
Genau. Und wie du schon gesagt hast, dass er immer zu viel ist, gerade für Ranger. Das geht halt schon los, kurz bevor Winnetouch überhaupt das erste Mal auftaucht. Denn er wird von Abahachi, also seinem Bruder, vorgestellt mit den Worten: Mein Bruder, damit ist Ranger gemeint, mein Bruder muss jetzt sehr stark sein.
Genau.
Denn jetzt gleich kommt
die Schwuchtel.
Genau, jetzt gleich kommt was Negatives, ja. Kommt etwas, das zu viel sein wird. Und die Prophezeiung löst sich auch ein, denn Ranger kippt auch erstmal um beim Anblick.
By the way, ich liebe aber den Auftritt von Winnetouch. Ich liebe das. Ich weiß, ich bin da so im Zwiespalt. Mir kommen jetzt auch gerade voll die Tränen, wenn ich dran denke, weil ich fand das so lustig. Weißt du, so wenn der so aus der Tür tritt und sagt, mein Bruder aber natürlich, die Reaktion, also ich finde an sich, was Winnetouch macht, überhaupt nicht schlimm, aber die Reaktion von Ranger, die ist halt homophob.
Genau, und das ist das Problem, das finde ich nämlich auch, weil die Stereotype, mit denen Winnetouch dargestellt wird und gerade die Reaktion auf ihn, sind für mich nämlich auch das Problem, da hast du total recht. Und ich frage mich jetzt gerade, weil dich jetzt auch gerade dieser Auftritt so berührt und du ja vorhin die Frage auch schon so gestellt hast, warum hat das denn damals funktioniert oder warum fanden wir das auch gut? Vielleicht, weil es in gewisser Weise auch eine totale Befreiung hat.
Total.
Weißt du, ein schwuler Charakter, der halt as gay as fuck
and
ist.
And he shows it.
Ja, und he doesn't give a fuck.
Genau, weil das ist nämlich, das kann man wirklich, wenn man was Positives reinsehen möchte,
ja.
Winnetouch don't give a fuck about his Umfeld. Weißt du, weil das ist jetzt, wenn ich das positiv auslegen möchte.
Und da gibt's auch noch mehr positive Punkte.
Total.
Winnetouch ist schon auch, ich finde ihn extrem sympathisch.
Auf jeden
und
Fall.
Und wenn man sich's überlegt, ist er halt eigentlich auch ein total starker Charakter. Weißt du, er ist Unternehmer, er hat diese Ranch gegründet, er ist da komplett selbstständig, unabhängig, er hat sich von seinem Stamm losgesagt, weil ihm dieser Weg da nicht gefallen hat.
Ja.
So, er ist nicht machtgeil. Er sagt ja irgendwie auch mal, er hätte eigentlich Anspruch gehabt auf die Führung des Stamms. Das hat er aber Hachi überlassen.
Weil er der Erstgeborene ist.
Genau.
Ja.
Und er ist auch total liebevoll mit seinen Mitmenschen. Also der
tut einem nichts, ja.
Genau. Und der hat auch oft eigentlich gute Ideen. Der weiß oft mehr als.
Und schneller, ne? als ja, die anderen.
Genau, genau.
Aber er wird halt nicht ernst genommen von seinem Umfeld und deswegen kommen die erst im Nachhinein drauf. Und das ist natürlich auch die Pointe, ne? Dass der Schwuchtel dann doch recht hatte. Ne? Das ist die Pointe dann meistens.
Genau, und da hast du, finde ich, einen ganz, ganz wichtigen Punkt getroffen. Er wird nicht ernst genommen von seinem Umfeld, nicht für voll genommen nicht von den anderen. Nicht als vollwertiger
Mann auch, ja.
Ja, nicht als vollwertiger Mann, nicht als vollwertiger Mensch. Es gibt diese Sache mit dem Pferd, wo er immer sagt, ihr könnt mit dem Pferd nicht so schnell reiten, weil sie sonst kotzt. Jacqueline nicht so schnell, sonst kotzt er wieder.
Ich liebe es, oh Gott.
Und ja, es wird nicht, die anderen, dann übernehmen die einfach und reiten einfach mit dem Pferd so schnell. Ja, was ist das Ende vom Lied?
Sie kotzt. Ja. So. Aber Babe, sag mal, wie ging es dir denn dabei, als du jetzt Winnie Touch gesehen hast? Weil ich hatte da auch gespaltene Gefühle, weil natürlich, ich habe gedacht so, wow, ja, ein schwuler Charakter, da ist jemand, der irgendwie dazu steht. Aber gleichzeitig hatte ich auch, als ich das gesehen habe, auch so ein bisschen Scham gehabt oder wusste auch nicht genau, wie ich damit umgehen soll. Weil ich kann mich noch genau dran erinnern, weil ich wusste, dass es was mit mir zu tun hat. Und ich wusste aber nicht, muss ich jetzt auch so werden oder so sein, damit das irgendwie gleicht? Oder, also ich hatte da ein bisschen confusing Gefühle. Also ich hatte, das war für mich nicht eindeutig, weil die Außenwelt hat mir gezeigt, okay, das ist ein schwuler Mann. Und ich dachte mir aber, ja, aber ich bin aber nicht so ein schwuler Mann. Aber muss ich jetzt so werden? Weißt du? Mhm. Wie ging's dir da?
Ja, ich war da auch verwirrt. Und weil ich auch gemerkt habe, ich konnte dann damals tatsächlich irgendwie so auch den Winnetouch ganz gut nachmachen.
Mhm. Ja, und klar, im Stimmbruch, ne?
Genau, und ich hatte irgendwie, oder und natürlich irgendwie auch so ein schauspielerisches Talent tatsächlich. Das,
I mean.
Die ja jetzt auch, was du ja auch hast. Und ich habe halt auch gemerkt, dass das halt Lacher geerntet hat und dass das irgendwie angenommen wurde. Und ich habe auch gemerkt damals, dass das erste Mal irgendwie eine Möglichkeit war für mich, sozusagen mein Schwulsein, meine Queerness auch auszuleben. Aber gleichzeitig jetzt so im Nachhinein, in der Retrospektive, denke ich mir, war das ja eigentlich so total falsche Art und Weise, das voll auszuleben, weil ich mich halt auch nur dann mit ihm zur Lachnummer gemacht habe.
Vor allem, was mir auch jetzt im Nachhinein aufgefallen ist, dass ich auch ganz viele Sachen weggelacht habe über Winnie Touch, über mich selber.
Total.
Das fällt mir jetzt im Nachhinein auf.
Und bei mir geht's da ehrlich gesagt ähnlich wie dir, auch wenn ich heute mir Winnie Touch noch anschaue, mit dem bisschen unangenehm sein. Also weil halt diese Stereotype, die so immer noch so wahnsinnig krass sind, also dass er dieses Stereotyp als allen voran, dass er als schwuler Mann halt extrem weiblich ist. Und ich setze weiblich hier in Anführungszeichen, weil man ja wirklich fragen muss, was ist denn weiblich? Es ist ja nichts, was man tut, was man anzieht, etc. etc.
Genau. Es ist ein gelesenes Verhalten.
Ist erstmal per se weiblich. Und das ist ja, finde ich, ein Problem. Da kommen wir vielleicht gleich auch noch beim Traumschiff zu. Ist das die schwulen Charakteren in dem Film oder in den Filmen immer gleich halt die Männlichkeit irgendwie abgesprochen wird. Es wird quasi gesagt, wenn du schwul bist als Mann, dann bist du eigentlich eine Frau. Was ja nicht schlimm ist, weil es ist ja nicht schlimm, eine Frau zu sein, so, ne? Also, das ist.
Ja, aber
da ist auch wieder diese Verbindung von Homophobie und Frauenfeindlichkeit eigentlich.
Also, Misogynie. Ja, es geht in dem Fall ja einher, tatsächlich, in dem Film.
Genau, aber ich hab kein Problem damit, wenn jemand auch denkt, ich bin eine Frau, aber. Das ist halt einfach das Ding, es stimmt halt nicht. Mhm. Und deswegen wird es halt irgendwie seltsam. Also
ja, vor allem besonders seltsam wird es ja dann auch, wenn die dann dieses Indianer-Training machen, weißt du, wo quasi Winnie Touch richtig vorgeführt wird, was er alles nicht kann.
Ja, dass er so ein schlechter Kämpfer ist und ja, eben die Art und Weise, wie er redet, wie er sich bewegt, seine Vorliebe für Mode, Kunst und Kultur, dass er nur rosa und pink mag, dass er komplett unpraktisch ist, tollpatschig und vor allem halt auch irgendwie total sexorientiert, so, der sexualisierte, nur an Sex denkende Schwule, das ist auch so ein Typ, das da in diesen Filmen immer wieder gezeigt wird.
Vor allem die heterosexuellen Männer, weißt du?
Genau, also Winnetouch fasst irgendwie eine Puppe, an der er üben soll, direkt in den Schritt. Oder
wir das alle machen.
Am Schluss, als ihm irgendwie die Hose runterrutscht in der Fahrt mit dieser Kiste durch diese Achterbahn, schlackert irgendwie sein Schwanz so gegen seine Beine.
Aber weißt du, was das auch ist? Weil zur damaligen Zeit auch viele schwule Charaktere immer sehr einsam dargestellt worden sind, weißt du? Und so und sehr frustriert oder sehr, sehr alleingelassen. Und ich glaube, man dachte als heterosexueller Mann, dass Schwule total sich an jedes männliche Objekt dranschmeißen aus Einsamkeit. Und das ist halt ein total falscher Gedanke.
Genau, und ich habe auch so das Gefühl, dass, ich frage mich, was ist es mit dieser Obsession für Schwule? Weil eigentlich, wenn man sich diesen Film anguckt, um jetzt mal wegzukommen von Winnetouch, sind eigentlich bei Schuh des Manitou oder eben auch beim Traumschiff Surprise, there are homos everywhere. So, also wenn du beim Schuh des Manitou guckst, es gibt quasi eine homoerotische Beziehung zwischen Ranger und Abahachi. Die haben ja ein eheähnliches Verhältnis.
Das stimmt.
Was aber wieder lustig sein soll, weil die Ehe bestimmt ja besteht ja zwischen zwei Männern.
Genau,
hier.
Ja. Oder auch diese ganze Gangster-Crew von Santa Maria. Die bumsen alle miteinander. Alle Hearts miteinander.
Es geht die ganze Zeit nur darum, dass John sich einen Kugelschreiber in den Popo steckt. zwei Männer sitzen am Feuer und dann läuft Moon River und sie sagen, sie spielen unser Lied. Diese Szene, die ich vorhin schon zitiert habe mit den Erektionen, also dieser Männerbund ist da immer auch sexualisiert.
Aber ich frage mich halt auch, ist das auch irgendeine Art von Homophobie oder ist das quasi, man macht sich über die Männlichkeit an sich lustig? Das ist halt ein schmaler Grat und darauf tanzen die total rum und ich habe auch keine Antwort darauf. Ist das jetzt quasi Homophobie? Oder sagen die, ah ja, die harten Jungs, die rumballern, die sind auch mal weich.
Also für mich ist es schon irgendwie Homophobie, weil es halt, was heißt Homophobie? Ich sehe da eben, wie gesagt, so eine gewisse Besessenheit mit dem Schwulsein, weil
das stimmt.
Warum muss das die ganze Zeit thematisiert werden? Warum sind dann immer alle irgendwie schwul? Ich sehe da irgendwie auch so ein Bedürfnis aus der heterosexuellen Perspektive, das unterstelle ich jetzt einfach mal, auch irgendwie das Schwulsein zu verstehen und da immer diese Auseinandersetzung damit.
Wie kann man nur, meinst du? Oder?
Nicht wie kann man nur, aber diese ständige Auseinandersetzung damit. Es gibt auch so viele Filme, amerikanische Filme mit Seth Rogen und James Franco und so. Das ist so eine ganze Crew an so Dudes, die sind alle so um die 40 mittlerweile. Zum Beispiel, es gibt da einige Filme, müsste ich mal nachreichen an der Stelle.
Aber James Franco ist doch auch verkappt schwul.
I don't know.
Safe.
Aber in diesen Filmen, da ist auch immer so in diesen Männern, das gibt es eigentlich auch so Männerfilme, aber Schwulsein ist immer ein Thema. Also diese Bedrohung, die eigentlich immer herrscht. Oh, was, wenn einer von uns hier aus dieser Runde, in der wir uns eigentlich sicher fühlen, weil ja keine von diesen blöden Frauen gerade da sind, was, wenn jetzt aber einer von uns schwul ist? Weißt du, irgendwie habe ich so das Gefühl, diese Bedrohung, das schwingt irgendwie immer mit. Also
aber
das
was ist
schon
das,
unglaublich.
Aber ist es der soziale Vergleich, dass man sich quasi besser fühlt, weil ich bin ja nicht schwul und der andere ist schwul und deswegen muss ich das die ganze Zeit thematisieren, damit ich mich besser fühle? Ist es das, glaubst du?
Ich weiß es nicht. Ich glaube, ja, ich habe das Gefühl, das ist irgendwie eine Auseinandersetzung damit, um es irgendwie fassen zu können, weil es einem ja doch so fremd ist.
Okay.
Das ist meine Unterstellung oder meine These an der Stelle mal. Also das vielleicht auch die Frage an euch an der Stelle, was, wenn ihr das auch so beobachtet, vielleicht wie wir.
Was sind eure Theorien dazu?
Genau.
Weil das Ding ist ja auch, wenn du heterosexuelle Männer darauf ansprichst, dann hat keiner eine Ahnung und jeder ist ja nicht so.
Ja, da hat keiner ein Problem.
Genau. Also eine ehrliche Antwort kriegst du da auch nicht raus.
Ja, und dieses, also das, was dieser Film da, finde ich, früher auch ausgelöst hat, also ich habe das selber mitbekommen, damals eben als, wie gesagt, 12-jähriger Junge, in meinem nächsten Familien- und auch Freunde-Umfeld, also widersprich mir, wenn es bei dir anders war, aber ich habe so das Gefühl gehabt, früher hat man das so angenommen. Also da war hat das nicht so als so krasse Überhöhung angenommen, sondern es war schon so, ja, stimmt, Schwule sind ja so. Also die Klischees wurden, glaube ich, damals von der Mehrheit auch nicht so hinterfragt.
Überhaupt nicht. Und das Ding ist ja auch, was mir jetzt auch in der Rückschau aufgefallen ist, dass als ich so 13, 14, 15 war, wo man schon gemerkt hat, dass ich schwul bin, wenn Leute dann irgendwie auf mich gestoßen sind, hatte ich manchmal das Gefühl, deren Bild von Homosexualität existiert nur aus dem Fernsehen oder aus dem Film. Und ich finde auch, dass es danach aber wesentlich besser geworden ist, weil man irgendwie mit mehr schwulen Leuten in Kontakt gekommen ist. Weißt du, da habe ich mich nicht mehr irgendwie so erklären müssen. Weil ich hatte doch immer das Gefühl, dadurch, dass Leute ganz viele Homosexuelle nur aus dem Film kannten, musste ich mich selber erklären, wie ich denn jetzt bin.
Genau. Und es gab ja dann eben, wie gesagt, nicht nur Schuh des Manitou, sondern 2004 kam dann eben noch der nächste Film nach. Traumschiff Surprise, Periode 1. Schon allein der Titel, Halleluja. Auch wieder in der Regie von Michael Bulli-Herbig mit dem Hauptcast auch wieder von Schuh des Manitou. Dieses Mal waren noch Til Schweiger, Anja Kling, Christoph Maria Herbst mit dabei. Und dieser Film wurde übrigens der zweiterfolgreichste deutsche Film in Deutschland ever. 9,1 Millionen BesucherInnen. Hat ähnliche Preise abgeräumt wie der Schuh des Manitou.
Aber es ist wesentlich weiß nicht, also ich finde halt, Schuh des Manitou kann man noch einen gewissen Charme unterstellen. Traumschiff Surprise, da ist gar nichts mehr übel. Also das ist nur noch dumm, finde ich.
Das muss ich auch sagen. Also tatsächlich, das ging mir tatsächlich damals auch schon so. Also der Film kam 3 Jahre später, da war ich dann jetzt irgendwie schon 15.
Genau, da war man weiter schon.
Genau, und ich war ein Riesenfan von Schuh des Manitou und konnte trotzdem damit damals schon überhaupt nichts anfangen.
Nee,
also,
nochmal. Aber das haben viele auch, meine viele Freunde von mir auch gesagt, dass Traumschiff Surprise nicht mehr, also es war halt so ein typisches Sequel, ne?
Also da nochmal 3 Sätze vielleicht irgendwie zum Inhalt. Da geht es um diese ultraschwule Besatzung der von so einer an Star Trek angelegte Raumschiff.
Enterprise, genau, ja, ja.
Genau, die ja im Grunde dann irgendwie die Welt retten müssen, indem sie durch die Zeit reisen und ein bestimmtes Ereignis verhindern.
Aber niemand traut das der Crew natürlich zu, weil sie schwul sind und natürlich, also auch chaotisch natürlich, aber hauptsächlich auch, weil sie schwul sind, traut es niemandem zu, dass die Welt retten könnten.
Genau, und das ist, finde ich, auch wieder ein wichtiger Punkt, den du da ansprichst, denn dieses Nicht-Zutrauen, da ist ja dieses Nicht-Zutrauen, dieses wieder für Schwulsein mit absoluter Inkompetenz gleichsetzen.
Und chaotisch sein oder nicht zuverlässig sein und nur sich um sich drehen und sowas, ja, ja.
Das ist ja was wir bei Winnetouch auch schon gesehen haben, da haben wir ja gerade schon drüber gesprochen und ich finde, dieser Film entlarvt tatsächlich, dass irgendwie so dass das echt System hat. Bisschen dieses Gedankengut von Bully und seiner Crew. Also,
und es hat ja auch sehr funktioniert. Also das wurde ja sehr angenommen. Du hast die Zahlen gerade vorgelesen. Das ist das, was funktioniert hat.
Ja.
Das spiegelt ja nochmal ein ganz größeres gesellschaftliches Problem da. Was ist Problem oder Sichtweise da? Ne?
Und ich muss mir das wirklich, also auch nochmal zu der Obsession mit dem Schwulsein, ich weiß gar nicht, wie ich mir das vorstellen kann damals. Wie hat denn jemand so eine Idee gepitcht? Also, komm, wir machen eine Persiflage auf Star Trek und Leute, ich habe eine geile Idee.
Alle die sind schwul. Dann alle schwul.
Also, naja,
ich hab mal,
how did this work?
Also ich habe ein Interview gelesen, dass vor allem halt auch Winnetouch oder eben auch die Crew von Traumschiff Surprise, Bully hatte wohl mal einen schwulen Maskenbildner und der wäre wohl genau so gewesen und der hätte sich daran orientiert. Er hat ja auch mal in einem Interview gesagt, ich lache niemanden aus, sondern ich kopiere das, was eh schon da ist.
Oh wow. Ja, also das finde ich.
Also nach dem Motto, so ihr seid doch selber schuld, wenn ihr euch so präsentiert. Weißt du, also das ist halt falsch auf ganz vielen Ebenen.
Ja, also Bully hat tatsächlich irgendwie auch im Nachhinein jetzt erst letztes Jahr auch nochmal sich dazu geäußert.
Okay.
Und er sieht tatsächlich diese Filme nach wie vor weder als verletzend noch sexistisch noch irgendwas. Er meint, es gab immer schwule Kollegen im Team zum Beispiel, die immer gemeinsam drüber lachen konnten. Er sieht Winnetouch auch als total positive Figur und meint eben auch, dass diese Filme halt auch wahnsinnig viele schwule Fans haben. So, also der hat sich tatsächlich nicht so sehr davon abbringen lassen. Und das, obwohl.
Immer noch oder damals? Weil damals kann ich es verstehen.
Also, das sind Aussagen von 2020.
Okay.
Also, das ist tatsächlich, er steht da wohl nach wie vor relativ dahinter. Und das, obwohl ich halt finde, dass gerade beim Traumschiff Surprise, gerade auch so diese Übersexualisierung der Schwulen, wo wir gerade schon drüber gesprochen haben,
jeder mit jedem und ständig und,
genau, dass das da wird, es noch krasser, also
hey. Weil da der Hauptfokus drauf liegt. Bei Schuh des Manitou war das ja nur so eine Nebenstoryline, aber bei Traumschiff Surprise geht es ja nur darum,
genau, dass also die
schwul sind.
Ständig will sich irgendjemand irgendwas in den Arsch stecken, man freut sich übers Fiebermessen, die fliegen in einem Penisflugzeug durch die Welt, durchs Weltall,
aber anders geht ja gar nicht. Schweiger, what the fuck?
Ja, die Mannschaft hängt am Arsch der Welt rum. Wundert sie das? Also, also das
Punchlines
ist halt.
Punchlines like this.
Genau, und weil du gerade auch schon Til Schweiger ansprichst, der spielt ja quasi den großen männlichen Lead in diesem.
Begehrenswerte Objekt, genau.
Der Romantic Lead. Denn der kommt irgendwann dazu, der butsche Dude, und natürlich stehen alle Schwulen auf ihn.
Natürlich, naturgemäß.
Denn er ist das Erstrebenswerte, das Heteronormative als das Erstrebenswerte. Und auch hier ist wieder diese Problematik, wie reagiert wird auf die Schwulen. Denn auch Rock heißt der, dieser Charakter von Til Schweiger in dem Film, der freut sich nicht etwa über die schwulen Jungs, sondern der ist total,
sieht die ja als nervig und lästig an, ja, ja.
Genau, und vor allem, was ich auch noch ganz interessant finde, er nennt sie erst die Jungs, als er sie das erste Mal trifft.
Und dann Ladies, ja, ja, mir ist es aufgefallen.
Genau,
ja.
Denn er stellt fest, sie sind offenbar schwul, dann sind sie ja keine Jungs.
Genau, sondern sie müssen weibliche oder frauenähnliche Wesen sein.
Genau, und das ist, finde ich, echt krass, weil diese, was da irgendwie beim Schuh des Manitou noch angedeutet wurde von diesem Aberkennen der Männlichkeit.
Wird da voll ausgespielt.
Also noch absolut.
Mehr draufgesetzt als sonst, ja, ja.
Ja, und in dem Film ist es auch noch viel krasser so, dieses, was du auch schon gesagt hast, dass die Gays immer alleine bleiben und so, denn beim Schuh des Manitou ist es zumindest ja wenigstens so, dass ich eigentlich sogar noch so eine ganz süße Liebesgeschichte
so zwischen, kleine
zwischen Winnetouch und einem von den Räubern entspinnt und die auch zum Schluss zusammenbleiben, ganz offenbar. Und hier ist es so, die Heteros kriegen sich natürlich
und am Ende. Und die Schwulen bleiben alle alleine. Und was ich natürlich auch an diesem Film nicht so mag, dass da irgendwie versucht wird, dass so eine schwule Missgunst gegenübereinander sich irgendwie dargestellt wird. Ne? Man versucht sich ständig auszustechen, man versucht sich irgendwie ständig auszugrenzen, selber auszugrenzen. Und das ist kein gutes Zeichen.
Ja.
Vor allem, ich kann mich auch noch erinnern, ich habe diesen Film gesehen und dachte ich mir umso mehr, das hat nichts mit mir zu tun. Gar nichts.
Ja, also bei dem Film hat es dann auf jeden Fall, finde ich, irgendwie so die Grenze erreicht gehabt für mich damals auch. Und wir haben jetzt sehr viel über Homophobie gesprochen. Vielleicht nochmal, wenn wir nochmal ganz kurz antatschen, denn es ist nicht nur, ich finde, das kann man jetzt an der Stelle sagen, nicht nur Homophobie präsent in diesem Film, sondern das Frauenbild ist auch sehr schwierig.
Sehr schwierig. Also das ist halt so ein richtiges Macho-Gehabe, also eine Macho-Draufsicht. Und natürlich auch, was auch überhaupt nicht geht, ist diese rassistischen Klänge, die immer wieder so unterschwellig, und das ist ja das Gefährliche, wenn es unterschwellig präsentiert wird, ist es umso gefährlicher, weil es nicht offensiv angegangen wird.
Genau, also wie halt irgendwie die amerikanischen UreinwohnerInnen dargestellt werden, das ist wahnsinnig schwer. Also ich meine, gut, da hat sich jetzt viel verändert in den letzten Jahren, dass das E-Wort einfach konsequent verwendet wird,
Aber es
war damals tatsächlich noch so.
Aber es ist noch ein Weg zu gehen.
Ja.
Ist ein großer Weg, langer Weg noch.
Aber was ich auch krass finde, am Ende von Schuh des Manitou, wo dann plötzlich vom afroamerikanischen Einwanderer gesprochen wird.
Ja, ja.
Wo ich mir echt so denke, Halleluja, das waren keine EinwandererInnen, das waren SklavInnen.
Die wurden verschleppt, let's face it. Genau, die sind dann nicht freiwillig mit dem Urlaubskäuferchen angekommen. Ja, ja.
Und das setzt sich dann auch fort beim Traumschiff ganz am Anfang.
Wo dieser schwarze,
Putzmann
da irgendwie die ganze Zeit irgendwie den Deppen macht.
Ja, die Trope vom lächelnden schwarzen Putzmann. Gut, der ist dann irgendwie auch noch der Spion, der hat ein bisschen doppelten Boden, aber ja, trotzdem. Aber
der kommt nicht raus.
Nee,
der ist halt der witzige schwarze Sidekick.
Ja, und auch gibt's natürlich noch Fräulein Bora Bora.
Die finde ich schon wieder lustig, aber das geht eigentlich auch nicht. Also ich finde die Figur an sich lustig, aber eigentlich kann man das nicht machen. Und die arme Frau wurde clearly gedubbt.
Ja, und ich meine, sie ist halt einfach die irgendwie da auch so die einzige schwarze Person mit noch einem größeren Rolle. Und dann ist es halt sowas, wo es halt auch wieder nur lüstern, nur sexualisiert.
Genau.
Ja, und da kommen wir, finde ich, auch gleich schon zu einem weiteren Problem, nämlich auch einfach das Frauenbild oder auch die Repräsentation von Frauen in diesen Filmen. Also es gibt in beiden Filmen, aber Traumschiff und Manitou, eine große weibliche Rolle jeweils.
Aber war das da, das war damals üblich, oder? Ich kann mich gar nicht mehr so richtig dran erinnern, aber das war damals jetzt nicht unüblich, ne?
Da hat sich überhaupt niemand
drum geschert, ne?
Da konnten wirklich, glaube ich, mussten damals Marie Bäumer und Anja Kling noch froh sein, dass sie das weibliche Lied bekommen haben.
Genau, und in diesen absoluten Pimmelfilmen. Und die mussten halt auch wirklich alle super hot und super sexy und super jung sein, ne? Und super dünn, ja.
Und dann ist natürlich bei Schuh des Manitou auch noch so, dass die Frau, die ist zwar lustig, aber halt ansonsten auch nur sehr naiv und natürlich der Love Interest.
Genau, sie himmelt den männlichen Protagonist an. Das ist ihre ganze Aufgabe und sie lässt sich retten. Aber es ist bei Traumschiff genau das Gleiche.
Und da haben wir jetzt auch noch gar nicht über noch so ein paar Rape-Jokes gesprochen, die auch noch gemacht werden.
Das ist so verharmlost auch, ne? So ganz harmlos. Ach komm, das macht man ja.
Und das Fat-Shaming, also die lustigen Witze, weil ja die Vulkanette beim Traumschiff zu dick ist. Ja, also das auch noch geschenkt.
Aber sag mal, Babes, wäre das heute noch möglich? Glaubst du, dass man heute sowas noch machen kann? Ob man dann mit sowas noch durchkommen würde?
Ich glaube nicht.
Ich hoffe nicht.
Also tatsächlich haben, glaube ich, diese beiden Filme damals den exakt besten Zeitpunkt abgepasst.
Genau.
Weil das würde heute definitiv nicht mehr so ein Hit werden.
Ich glaube, schon 5 Jahre oder 10 Jahre später wäre es schon schwierig geworden.
Was ich schwierig finde, ist, dass es ja 2017 nochmal den Bully-Parade-Film gab.
Da hast du den gesehen, der ist nämlich an mir vorbeigegangen.
Den habe ich gesehen, muss man nicht gesehen haben, der war wirklich wahnsinnig schlecht.
Aber nehmen die da auch solche Sachen wieder auf, aus Traumschiff und aus Schuh des Manitou, nehmen die da Sachen auf?
Vor allem tatsächlich aus dem Traumschiff kommt die schwule Besatzung wieder zum Vorschein.
Unverändert, komplett unverändert.
Und es gibt dann irgendwie so einen Twist, dass sie auch mal, in Anführungszeichen, normal sind und dann werden sie wieder schwul. Worin der Twist besteht, weiß ich gerade nicht mehr, aber allein das ist
und das
da
war, halt... Das soll witzig sein, dass man normal ist als schwuler Mann und es dann wieder andrehen kann.
Auf jeden Fall kommen diese schwulen, überschwulen Charaktere da auch wieder zum Tragen und das war halt 2017 und da muss ich schon sagen, Leute, also bis zu dem Zeitpunkt hättet ihr eigentlich dazulernen können.
Aber ich glaube auch so der Humor von Bully Herbig, der ist durch, oder? Das ist rum.
Was hätte man denn besser machen können,
Sergej? Ja, das ist natürlich eine große Frage. Man, natürlich besteht der ganze Humor darauf, auf eine Minderheit sich lachend runterzugucken oder runterzuspucken. Das ist natürlich schwierig. Man müsste halt natürlich eine ganz andere Art von Humor machen. Also ich finde, man könnte schon schwule oder auch tuntige Charaktere machen, aber man könnte denen einfach viel, viel mehr Power geben. Man könnte denen auch, weißt du, man könnte die Heten viel mehr überraschen lassen und solche Sachen, weißt du? Also ich glaube, das wäre vielleicht ein Humor, der würde heute besser ziehen. Und dass man sich ein bisschen mehr über diese Ismen der weißen Jungs ein bisschen mehr lustig macht. Weißt du, dass man es ein bisschen umdreht auch. Ich glaube das, weil das ist natürlich, bei den Originalversionen ist es immer sehr einseitig. Es ist immer schön nach unten, aber nach oben geht nichts.
Genau, das denke ich auch. Also ich finde, es muss doch irgendwie möglich sein. Und da sind wir natürlich heute auch schon ein Stück weiter. Aber ich glaube, man kann nicht oft genug daran erinnern, dass es möglich sein muss, eine gute deutsche Comedy zu machen, ohne irgendwelche Minderheiten zu verunglimpfen. Ja. Wenn man sich schon über Minderheiten lustig machen will, warum dann nicht über die Mächtigen und Starken?
Genau, so. Dieses 1% der Weltbevölkerung, das ist die kleinste Minderheit, die Superreichen.
Genau, und wie du gerade schon gesagt hast, also natürlich kann man auch Witze mit und über homosexuelle oder queere Menschen machen. Da hat tatsächlich übrigens Johannes Kram vom Nollendorf-Blog auch einiges dazu gesagt. Kann ich nur empfehlen, da mal so ein bisschen was nachzulesen. Er ist eigentlich so mit der fast der Einzige, der sich dieses Jahr auch mal so ein bisschen
kritisch geäußert
zum Jubiläum, ne, mit diesem Thema nochmal auseinandergesetzt hat und der eben auch meint, natürlich kann man Witze und Lesben über Schwule machen, natürlich gehört es auch dazu, Klischees zu strapazieren, ich zitiere übrigens gerade, aber wenn der Schwule nur witzig ist, weil er eine Tunte ist, so, ist billig, dann ist es halt zu billig, so, weil er auch meint, schwul sein an sich ist nicht witzig. Es gibt witzige Schwule und es mag witzigen Sex geben, das aber... Das ist
genauso wie irgendwie braunhaarig zu sein.
Genau, aber wenn die sexuelle Identität die Pointe ist, dann ist das abwertend. Und ich finde, damit trifft er das tatsächlich total auf den Punkt.
Total.
Und ja, ich finde auch, ich habe es am Anfang schon gesagt, das Doofsein, das Albertsein und meinetwegen die unterschiedlichen deutschen Dialekte, dann sagst du uns da drauf setzen, weil bei mir funktioniert
immer, das nach wie vor. Dialektkomik ist immer geil. Ja, ja, das stimmt schon. Aber man kann auch ruhig das überzeichnen, weißt du? Man kann auch Homosexualität überzeichnen, da habe ich auch nichts dagegen. Aber wie du schon gesagt hast, wenn das allein der Joke ist, dann langweilt es mich.
Ja, oder was natürlich heutzutage auch schon ganz viel gemacht wird, erarbeitet das alles doch irgendwie mit queeren Menschen im Team.
Ja, ich hätte ein paar super tolle Schwulenwitze, wo man einfach mal so sagen kann, das kann man vertreten, weißt du?
Call in. Eine letzte Frage noch zum Schluss habe ich, Sergej. Yes. Cancel Culture, zum Thema Cancel Culture. Was sollen wir mit diesen Filmen machen? Was wäre unsere Forderung? Wie gehen wir heute mit diesen Filmen um?
Also canceln würde ich sie nicht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass man sagt, hey Leute, das war damals so, das war ein Teil unserer Geschichte vor MeToo und lasst uns gucken, wie wir das jetzt heute anders machen können. Also canceln würde ich es nicht, weil dafür hatte der Film auch einen großen Impact auf ganz viele Leben, aber vielleicht, ja, gucken, dass man da nicht mehr wieder zurückkommt.
Vielleicht kommentiert irgendwie auch damit umgehen, finde ich auch, da bin ich total bei dir und ja, ich meine, es erübrigt sich fast, aber damit wird es natürlich noch Zeit für unser abschließendes Urteil. Sergej, Schuh des Manitou und oder Traumschiff Surprise, jetzt aus heutiger Sicht Kunst oder Kotze?
Ja, also ich bin da ein bisschen zwiegespalten tatsächlich, weil ich hatte tolle Kindheitserinnerungen, aber jetzt in der Retrospektive war das trotzdem, obwohl ich sehr gelacht habe bei diesen Stereotypen, doch auch mit viel Scham behaftet, damals auch schon. Und heute finde ich das meiste nur halb so witzig wie damals und wie du schon gesagt hast, es ist halt ein Unterdrücken oder ein Runtergucken auf schwule oder queere Menschen und deswegen es muss Kotze sein für mich.
Also für mich ist natürlich Traumschiff Surprise, war es damals auch schon totale Kotze. Und wie du bin ich beim Manitou total zwiegespalten.
Weil man hat so viele Erinnerungen, ja.
Ja, man hat so viele Erinnerungen. Und wenn ich irgendwie einen schönen, gemütlichen Abend haben will und all mein queeres und irgendwie politisches Bewusstsein mal irgendwie
anstellst,
ja, vor meiner Tür im Bad ablege, auf dem Klo und den Klodeckel zumache, dann kann ich mir den Film auch noch mal einen Abend angucken.
Aber dann ist auch mal wieder gut, ne? Weil ich habe es jetzt auch für die Vorbereitung gesehen. Das reicht jetzt mal wieder für die nächsten 10 Jahre.
Jetzt ist mal kurz wieder gut. Also ich habe kurz gelacht, ich habe aber auch kurz gekotzt. Mhm. Deswegen muss es von mir auch einen Kotze kriegen. Und ich fordere an der Stelle, es ist Zeit für einen neuen oder für 2 neue erfolgreichste deutsche Filme.
Auch gerne queere Comedy-Serien. Warum machen wir nicht Traumschiff Surprise 2.0, aber dann irgendwie anders? Cool.
Und wenn zeitgemäß. Und wenn ihr dafür Ideen habt, dann schreibt uns doch am besten mal.
Genau, schreibt uns doch bei Kunst oder Kotze auf Instagram. Lasst uns an euren Gedanken teilhaben. Habt ihr Ideen vielleicht, was man daran ändern könnte? Schreibt einfach.
Oder wie seht ihr die beiden Filme? Findet ihr es vielleicht komplett unproblematisch? Würde uns auch total interessieren.
Genau, weil vielleicht müssen wir ja auch mal unseren Stock aus dem Arsch ziehen und vielleicht ein bisschen lockerer damit umgehen, aber ja.
Genau, deswegen lasst uns gerne an eurer Meinung teilhaben. Und wenn ihr euch die Filme nochmal anschaut und sie nicht so gut findet, genauso wie wir, dann bleibt uns nur noch zu sagen, wenn es euch mal wieder hochkommt,
einfach runterschlucken.